Meine Damen und Herren, möchte jemand noch etwas nachfragen, einwenden, nachfragen zum letzten Mal? Wir haben geredet über Gott als Gottesbeweis. Also die erste Stunde ging es um das klassische ontologische Argument, wo es ja darum ging, dass es da nicht geht, per Logik, aus der Logik in die Realität zu kommen, sondern der eine Gedanke war zu sagen, wenn ich das Wesen Gottes meditiere, so sagt Bonaventura, dann erkenne ich, dass er zugleich der Grund seines eigenen Seins ist. Also es wird nicht geschlossen aus einem Begriff auf die Realität, sondern aus dem Wesen wird erkannt, was zu diesem Wesen gehört. Und der Gedanke, den ich dann lieber vertreten würde, wäre, dass es sich um eine operative Handlung der Vernunft handelt, wenn die Vernunft nach ihren Grenzen fragt, nach ihren äußersten Möglichkeiten, dass sie dann auf diese Grundidee kommt, zu sagen, das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann und das selber noch einmal größer ist als alles, was ich denken kann, von dem kann ich immerhin denken, dass es nicht bloß mein Gedanke ist. Also in Kürze könnte man das so zusammenfassen, wer so eine Rosine im Kopf hat wie Gott, den kann er eigentlich nicht verantworten, wo soll der herkommen? Und das ist auch was, das Descartes sagt, sondern die einzige Lösung, dass man überhaupt auf so eine Idee kommt, ist, dass es Gott gibt. Vor aller Fragen mit Projektion oder sonst wie, woher kriege ich überhaupt so eine Idee in den Kopf, die ich dann vielleicht fälschlich anwenden könnte oder wie auch immer, wie soll ein endliches Wesen auf diese Idee kommen, wenn es dem nicht eine Wirklichkeit entspricht. Das ist eigentlich der Kern dieses Beweises. Und dann habe ich in der zweiten Stunde dann stärker ja meinen Gedanken gebracht, dass es nicht in dieser Linie geht, wie noch bei Rahner, dass ich unterwegs bin zum Sein und zum Absoluten, sondern dass wir immer schon in all unserer Bedingtheit unbedingt angefordert sind. Das ist ja diese merkwürdige Sache. Wieso, man könnte das unter dem Stichwort Menschenwürde, Personenwürde behandeln, wieso nimmt der Mensch das sich heraus zu sagen, er ist jemand, der nicht bloß zum Mittel gemacht werden kann. Nachdem ja alles abgewogen und beurteilt werden kann, wie wir inzwischen wissen, ja auch der erste Artikel unseres Grundgesetzes nach den neuen Interpretationen. Man kann, alles kann ich irgendwie nochmal überlegen und vergleichen, gehört das nur wirklich hinein, muss ich dafür eintreten oder muss ich nicht und wie sieht das eigentlich aus? Ne? Also wieso trifft den Menschen hier ein unbedingter Anspruch, der doppelt gekennzeichnet ist, einmal durch Einsichtigkeit und zweitens durch Unbedingtheit. Die Einsichtigkeit muss nicht Unbedingtheit implizieren. Man sieht viele Dinge ein, ohne dass sie einen unbedingt verpflichten. Unbedingte Verpflichtung muss nicht einsichtig sein. Es kann ja einfach von einer absoluten Autorität ergehen. So interpretieren manche Kirchenväter die Sache mit dem Apfel, da, wenn es ein Apfel war, nicht im Paradies. Sagen, Gott sucht extra etwas aus, was nichts bedeutet, damit man zeigen kann, gehorcht man ihm oder nicht. Denn die 10 Gebote zu halten, das ist ja in unserem eigenen Interesse. Die sind ja nichts anderes als Anleitung zu gelingendem Leben. So wie sonst die Gebrauchsanweisung beim Fotoapparat auch. Wir halten uns zwar nicht dran, aber dann haben wir auch die Folgen zu tragen. Da wird aber nicht sichtbar, dass man das aus Liebe zu Gott tut. Also, dann führen wir hier was extra ein, nicht an das Obst gehen und dann ist das eben ein Zeichen für. Oder so, wenn Sie mit einem orthodoxen Juden reden, der Ihnen das sagen wird für die Kaschrut. Einfach die Laune Gottes erfüllen. Also es gibt Unbedingtes ohne Einsicht. Es gibt Einsicht ohne Unbedingtheit. Wo gehört das so eng zusammen? Nur in der sittlichen Erfahrung. Wo es einerseits einsichtig ist, anständig zu sein, gut zu sein und andererseits mich unbedingt verpflichtet. Und eine solche Verpflichtung, ein solches Du sollst, kann nur eine Person treffen. Apersonale Wesen sollen nicht. Die müssen. Und ein solcher Anruf kann auch nur von einer Person ausgehen. Daher dann meine philosophische Gottesdefinition, das Wo von her meines unbedingt gut sein Sollens. Und da war ja noch der eine Zusatz zu machen. Dieses Sollen, so demütigend es ist zugleich nochmal ein Geschenk. Wie gut, dass wir wenigstens sollen, wenn wir es schon nicht freiwillig tun. Daher das Wo von her meines unbedingt gut sein sollen dürfens. Als philosophische Gottesbestimmung. Aber wenn dazu also jetzt weiter keine Einwände sind, dann wäre jetzt der nächste Schritt, Thema also Gottes Bild, denn das ist ja erstmal ziemlich abstrakt hier und grundsätzlich vorgeführt. Ich fand das gerade nochmal auch stark, dass wir damit die Bilder los sind, weil ich es eben schlecht finde mit der Verletzung des Bilderverbots. davon müssen wir dann sprechen. Und hier kommt dann immer also meine alte Rede, dass mich stört, dass die Theologen so selbstverständlich immer reden vom Menschen als Ebenbild Gottes. Und dass in der Einheitsübersetzung sogar gesagt wird, dass Jesus Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Ohne dass die mal dran denken, dass das überhaupt nicht geht. Aber das sind eben halt Theologen und keine Philologen, nicht? Offenbar lieben die das Wort nicht und machen mit der Sprache, was sie wollen. Denn wie kann ich denn sagen, Ebenbild von Unsichtbarem? Ebenbild heißt Gleichbild, Abbild. Von dem Unsichtbaren gibt es kein Abbild, sondern nur ein Bild. In den klassischen Zeiten der Kunst konnte man ja meinen, Bild ist ein Abbild. Aber inzwischen haben wir die moderne Kunst und da wissen wir auch, dass das nicht stimmt. Und das hat die Kunst dazu gelernt in der Auseinandersetzung mit der Fotografie. Wir sind nicht dafür da, um das nochmal abzumalen, was sowieso schon da ist. Sondern Bild heißt Versichtbarung von Unsichtbarem. Berühmtes Wort von Klee, nicht? Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, macht sichtbar. Die Grundbestimmung, die dorthin gehört. Das Problem ist, dass tatsächlich Eikon im Griechischen von Eikatso ähnlich sein kommt, das ist wahr. Aber wir müssen ja keine Etymologie machen. Und deshalb ein Bild heißt Erscheinung, das ist das Wort, das der deutsche Idealismus verwendet, Erscheinung von Unsichtbarem, dass das hier geschieht. Also Gott sieht natürlich nicht aus, also kann man auch nicht sagen, dass die Dinge ihm ähnlich sehen. Hat man aber gesagt, nun haben die natürlich auch gemerkt, dass das Endliche dem Unendlichen nicht eigentlich ähnlich sein kann. Und daher dieses berühmte Wort des vierten Laterankonzils, dass bei noch so großer Ähnlichkeit zwischen Gott und Geschöpf die Unähnlichkeit größer ist. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Nur, wenn man sich das mal überlegt, wenn die Unähnlichkeit größer ist als die Ähnlichkeit, wer redet denn dann noch von Ähnlichkeit? Ähnlich nennen wir doch, wenn die Ähnlichkeit größer ist als die Unähnlichkeit. Sonst kann ich ja alles mit allem vergleichen. Wo komme ich da hin? Und deswegen führt es ja dann dazu, wenn ich bei der Ähnlichkeit bleibe, und die haben leider Analogie, wörtlich analogon, entsprechend, dem Sinn gemäß, heißt das an sich, analogon, analog, haben die aber dann im Lateinischen mit similitudo wiedergegeben. Da muss man ja nur nachdenken über similitudo und sag mal, was ist denn der Begriff von Ähnlichkeit? Ähnlich heißt etwas ist gleich, aber nicht ganz gleich. Und dann denke ich nochmal über Gleichheit nach und dann denke ich, bei Gleichheit ist es identisch, aber nicht ganz identisch. Und kein Wunder, dass ich dann dort lande. Und so formuliert es dann auch Pannenberg, dass er sagt, im Ende des 13. Jahrhunderts wird anerkannt, dass die Analogie selbst ein univokes Element voraussetzt. Das heißt, der Ähnlichkeit muss zugrunde liegen eine Gleichheit, der Gleichheit muss zugrunde liegen eine Identität. Und dann erscheint analoges Reden als schwammig, als verschwommen. Das muss man eben präziser fassen. Und dann kommt es eben dann dazu, dass dann entweder Gott der Schöpfung eingegliedert wird, ob nun anthropomorph oder anti-anthropomorph, also als kosmische Energie oder Urmusik oder so etwas, oder dass er gänzlich ins Unsagbare verschwindet. Das war im Mittelalter noch nicht so dramatisch, weil das ja noch fromme Leute waren, nicht? Der Don Scotus hat ihm zugleich gesagt, was soll ich mit den ganzen philosophischen Überlegungen, ich habe ja den Glauben. Aber wenn der natürlich weg ist, wird es dann schwierig, wenn ich eigentlich Analogie nicht mehr verwenden kann. Dann gibt es keine Möglichkeit, von Bild und Offenbarung zu reden und dann wird das Christentum sprachlos. Und dann landen wir eben bei dem berühmten Wittgenstein-Satz, wovon man nicht klar reden kann, davon muss man schweigen. Und wenn man lange genug von was schweigt, hat man es vergessen. Deswegen bestehen vor allen Dingen immer die Atheisten darauf, dass man sich ja da an die Regel hält und da nicht redet, wo man nicht kann. Nicht der Wittgenstein, der war ein frommer Mann, sondern gerade auch die Vertreter jetzt der Religionskritik, die einem das vorhalten. Also Entsprechung. Und deswegen wäre also erstmal über Bilderverbot zu reden und über die so weit verbreitete negative Theologie. Man erlebt das immer wieder. kürzlich habe ich, wie ich da mit einem Atheisten diskutiert habe, der hat sich auch dauernd auf den Meister Eckhart berufen. Sagt er, das ist ein vernünftiger Christ, da sagt man, man weiß bei dem nichts oder so, das ist eben namenlos und eins, mit dem kann ich mich verständigen, aber doch nicht mit so normalem christlichen Gerede von Gott. Sondern da muss man das schon auf diese mystischen Höhen heben. Deswegen habe ich so meine Probleme mit den deutschen Mystikern und da sind mir die spanischen lieber. Bei der großen Theresa oder bei Johannes von Kreuz oder Ignatius von Loyola, das geht nie an Jesus Christus vorbei. Wenn der Meister Eckhart ja nach einem Gott über Gott fragt, der sagt, auch der trinitarische Gott ist es noch nicht, sondern der eigentliche Gott ist der Gott über Gott. Tja, also Kant. Vielleicht gibt es keine erhabenere Stelle im Gesetzbuch der Juden als das Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder dessen, was im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde ist. Jetzt muss man da genau hingucken, dass da eigentlich nicht von irgendeinem Bild die Rede ist, sondern von Gottes Bild. Und was man unbedingt sich merken muss, was ich aber jedes Mal bei Diskussionen den Kollegen gegenüber richtig stellen muss, dass damit überhaupt keine Sprachbilder gemeint sind. Das lesen Sie aber sofort, auch bei katholischen Theologen, bei Theologen immer wieder, keine Sprachbilder. Was machen Sie mit der Bibel, wenn Sie die Sprachbilder streichen? Bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Was wollen Sie da noch sagen? Sondern wenn Sie die Stellen nachschlagen, das kann man anhand von einem Register, guck einfach mal nach, Bilder oder Götterbilder, Götzenbilder, nicht, werden Sie sehen, dass das immer bezogen ist auf ganz konkrete Götter, also die Stellen. Da heißt es, du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen. Du sollst keine Götter aus Silber und Götter aus Gold nicht haben. Keine Götter, nicht Götterbilder aus Metall. Keine Götzen. Also es wird immer dazu gesagt, Gottes Bildnis, das im Herrn ein Greuel ist, kein Künstlermachwerk. Der Kollege Christoph Domen, der Alttestamentler in Bonn, merkt das extra an und sagt, von Anfang an muss darauf geachtet werden, sagt der Klammer auf, vor allem beim Lesen deutscher Texte, dass alle gewählten Termini sich auf konkrete Objekte beziehen, nicht aber in das weite semantische Feld reichen, das durch das deutsche Wort Bild abgedeckt ist. Also gegen das Sprachliche, das Gedankliche und andere Bilder wird überhaupt nichts gesagt, sondern es werden Götterbilder verboten, nur das. Jetzt gibt es natürlich schon bei den Juden etwas, was die Rabbinen ein Zaun ums Gesetz machen nennen. Das heißt, damit man das Gebot nicht verletzt, wird schon alles Mögliche verboten, was im Vorhof ist. Und diese ganze Zweiteilung der Küche geht auf diese eine Zeile zurück, wo es heißt, du sollst ein Zicklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Das steht in der Schrift. Und damit das nicht passiert, kommen dann diese Regeln, dass man extra Geschirr haben muss für Fleischernes und extra für Fleischernes. Und wenn man Fleischernes gegessen hat, darf man 3 Stunden lang nichts essen, bis man, also wieder was anderes, wenn man Milchernes, nach 2 Stunden schon wieder, weil das läuft schneller durch den Magen durch. Nicht? Also diese ganzen Klärungen, dass da ja nichts passieren kann, das nennen die einen Zaun ums Gesetz machen. Ich muss ja gestehen, ich halte das für keine gute Pädagogik. Es gibt Gründe dafür, weil die sagen, wir machen schon vorher einen Zaun, damit die Leute nicht rankommen. Ich denke eher umgekehrt, wenn ich die Zäune zu weit rausstecke, haben die Leute das schon immer verletzt und jetzt habe ich mich schon daneben benommen, jetzt will ich dann noch wenigstens was davon haben. Also dann sehe ich da keine Lösung in dem Rezept. Aber das haben die halt immer so angewandt. Um also auf jeden Fall das eigentlich Verbotene nicht zu tun, wird vorher schon was verboten. Insofern gibt es deswegen immer wieder solche Bilderverbote. Und wenn Sie in Israel waren, werden Sie dort im Museum in Jerusalem gesehen haben, diese berühmte Vogelkopf-Haggadah oder so, nicht? Wo also die Menschen alle Vögelköpfe haben, um da keine Menschenköpfe zu malen. Also ein Beispiel dafür. So, dass es also immer wieder Zeiten gab, auch in Israel, wo man ähnlich wie dann nachher im Islam diese strengen Regeln befolgt hat, keine Bilder zu machen. Sie haben sie andererseits wohl, da im Bet Alpha und auch in dieser Abbildung da am See Genezareth, wo sie das auch haben, in der Mitte also durchaus die Götter und ringsum der Zodiakus oder so. Das gibt es schon. Insofern gibt es ja schon Probleme mit der bildenden Kunst immer wieder. Aber nochmal, vom Gebot her überhaupt nicht gesagt und deswegen ist natürlich die Bildrede auf keinen Fall verboten. Über die bildende Kunst wollen wir jetzt gar nicht reden, über religiöse, sakrale und kultische Kunst, das führt zu weit, sondern Was ich schon sagen möchte, ist, dass wir Christen uns tatsächlich nicht daran gehalten haben, wie ich schon öfter angesprochen habe, ich finde den Gnadenstuhl etwas wirklich Katastrophales. Wenn man so anfängt, den Vater zu malen. Es ist im 11. Jahrhundert fängt man damit an, den Vater zu malen. Ein Einstieg waren auch die Psalter in ihrer Illustration zum Psalm 110, wo es heißt, er sprach, der Herr zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Und dann werden dann dort zwei Gestalten hingemalt. Jesus beruft sich mal auf diesen Psalter, nicht? Und sagt, das kann ja nicht David sein. Oder bis es macht er seine Gegner auch wieder mundtot. Die können dann nichts mehr sagen drauf. Wie er sagt, wie geht ihr denn damit um jetzt? Was ist da jetzt? Nicht? Und da finden sie dann beide gemalt. Wenn sie den Stuttgarter Psalter nehmen, da ist sogar einer von beiden ausgekratzt. Allerdings gerade der Verkehrte. Da haben die sich noch vertan oder so. Die hätten nämlich den unteren stehen lassen müssen, weil das der erscheinende Mensch ist, und hätten Gott wegkratzen müssen, haben den oberen weggekratzt. Aber dass man da guckt, wo das nochmal hingehört. Und da kommt das hinein, dass also in Berufung auf dieses Wort aus dem Danielbuch, der Alte der Tage, der Hochbetagte, der dort erscheint, dass Gott als dieser Alte dargestellt wird. Und ich will ja nicht behaupten, dass daraus unser ganzer Atheismus entspringt. Natürlich nicht, das wäre ja verrückt, das zu behaupten. Aber dass sowas mitspielt, behaupte ich schon. Diese Prägung in dem Bild. Und da finde ich als einen gewissen Höhepunkt schon dann die Sixtinerdecke nochmal. Und wo ich ja dann immer darauf hinweise, nicht auf dieses schöne Bild mit den Fingern da, sondern wo da dieser ältere Herr, der die Sonnen rollt, einem so das Gesäß entgegenstreckt, da, wo jemand sagt, da muss man kein Jude und kein Muslim sein, um das blasphemisch zu finden. Ich habe das nie verstanden, dass das der verstorbene Papst so toll fand und das da so ausführlich in seinem römischen Triptychon behandelt und keine Anfrage daran macht, dass sowas nicht geht. Das geht wirklich nicht. Das hat dann verschiedene weitere Folgen, nämlich nochmal, dass damit der Heilige Geist ganz untergeht. Dann habe ich einen alten Mann, einen jungen Mann und einen Vogel. Wo bleibt da das, was in der, ja, so ist es doch, wie im alten Ägypten. Und wo bleibt diese Dimension, dass dort drei Personen in Gleichheit der Majestät, wie es in der Präfation vom Dreifaltigkeitsfest heißt. Gleichheit der Majestät. Und so habe ich hier zwei Männer, zwischen denen kein vernünftiger Unterschied gemacht wird. Sieht aus, als wären das zwei gleiche Individuen. Und dann dazu jetzt noch dazwischen die Taube. Kein Wunder, dass er da ganz untergeht. Und für die Leute wenig bedeutet, der ganz fundamental ist. Bis dorthin hatte man von Gott eben nur die Hand gezeigt. Oder dieses Dreieck mit dem Auge drin. Oder einfach nur, denken Sie zum Beispiel in der Karlskirche in Wien, in dem Dreieck dann das Tetragramm reingeschrieben, diese vier hebräischen Buchstaben, wo wir Yahweh sagen, ob das richtig ist, wissen wir auch nicht genau, aber so sprechen wir es halt aus, während das ja schon zu Jesu Zeiten nicht mehr ausgesprochen wurde. Wir haben außerhalb der Liturgie hat man gesagt, der Heilige oder so, oder der Ewige, der Große, oder bloß der Name. Und in der Liturgie hat man gesagt, Adonai, heißt wörtlich meine Herren. Und daher kommt ja dann diese falsche Lesart mit Jehova, nicht? Dass man dann nämlich unter diese Buchstaben, Yahweh, dann die Vokalzeichen gemacht hat von Adonai. Und dann kommt Jehovai oder so ähnlich raus, Jehova. Und daher kommt dieser Ausdruck Jehova dann. Indem man also in diesen Texten, die dann punktiert, wie das heißt, wo die Vokalzeichen also zugesetzt wird, die Buchstaben sind ja alle Konsonanten, nicht? Die hebräischen, wo dann jetzt die Vokale dazugemalt werden und dann werden unter diese Konsonanten für Yahweh zugleich jetzt eben die Vokale für Adonai drunter gemalt. Und das fand ich immer sehr bewegend. Also das, wo man eigentlich in der dritten Person redet und sagt, der Herr tut das oder jenes oder so, dass dann der Vorleser eben eigentlich sagt, Adonai, also er fällt auf einmal in die zweite Person. Nicht? Indem man so in der dritten Person redet, sagt er dann, wenn der Name kommt, meine Herren, also mein Herr. Und dann dieser ehrfurchtsvolle Plural nochmal. Adonai an der Stelle. Bitte?
Wenn es diese Verzerrung in der Darstellung Gottes in der Kunst gibt,
ja,
dann kann man ja andersrum fragen, auch jetzt bei den Sprachbildern in der Bibel, besonders im Alten Testament, finden wir denn da schon am Anfang die ganze Gottesoffenbarung oder gibt es nicht auch im Alten Testament eine fortschreitende Gottesoffenbarung in den Sprachbildern?
die ist ja ganz deutlich. Ich meine, die müsste man auch stark machen und das ist auch Gegnern schwer zu vermitteln. Ich weiß, ich habe vor Jahren, ist wirklich schon länger liegt zurück, da in Freiburg zu diskutieren gehabt mit dem Psychologen, mit dem Kollegen an der, von der Uni dort, Buggel, der so ein Buch geschrieben hat, denn sie wissen nicht, was sie glauben. So ein Rowohlt Verlag erschienen, so gegen die Christen. Und der argumentierte auch mal so, sagte, die Bibel, entweder ist sie Wort Gottes und da muss da alles drin stimmen. Oder nicht, dem war nicht zu vermitteln, obwohl ich also versucht habe, wie ich konnte, dass etwas sowohl Wort Gottes wie Wort der Menschen sein kann. Wie gesagt, also ich verstehe mich als Sohn meiner Eltern, gezeugt von meinem Vater, empfangen, geboren von meiner Mutter und bin doch 100% Geschöpf Gottes. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Und warum soll ich also nicht sagen können, die Bibel ist einerseits Wort Gottes, natürlich aber von Menschen geschrieben, mit der menschlichen Begrenzung und Beschränktheit und mit den Fehlern, die da auch drin sind, dass der Hase da als Wiederkäuer auftaucht und so Geschichten. Nicht? Das, was soll's? Und da gehört natürlich genau diese Entwicklung hinein, aber es war ihm nicht klar zu machen. Er sagt, nein, wenn da solche Dinge drinstehen, die nicht gehen, dann kann es nicht Wort Gottes sein. Wenn wir das ja wirklich gelernt haben, sagen müssen, nein, das ist ein allmähliches Erschließen, genau wie wir ja berührt haben, dass in der Genesis jedenfalls noch nicht von Schöpfung aus dem Nichts die Rede ist. Kommt ja auch erst ganz spät. Zweites Makkabäerbuch und Weisheitsbuch. Und vorher ist es überhaupt noch nicht da, auch im Hiob-Buch nicht oder so. Nicht? Da sind noch Kampfmetaphern und solche Dinge drin. Nee, da muss man auch die Bilder nochmal im Einzelnen untersuchen, das muss man schon schauen. Aber ich finde es tatsächlich verhängnisvoll, dass da die Kirche nicht immer für mich ist. Deswegen die Trinitätsdarstellung, die wir auch bei uns zu Hause hängen haben, ist tatsächlich dieses Rubeljow-Bild, das er gemalt hat für die Trinitätskirche in der Kirche dort, unter 70 Kilometer nördlich von Moskau. Ja. Fällt mir nachher gleich schon wieder ein. Wo eben ist, heute hängt das Original ja in der Tretjakow-Galerie und nicht mehr dort, da hängt eine Kopie, wo eben deutlich ist, es sind drei Engel. Die haben Flügel und sehen gleich aus. Man weiß genau, das ist jetzt nicht Gott, die verweisen auf ihn. Das finde ich also dann das richtige Bild dafür, dass das hingehört. Also was ist mit dem Anthropomorphismus da? Da hat Franz Rosenzweig seinerzeit einen ausführlichen und strikt langen Artikel geschrieben zu dem Anthropomorphismus-Artikel der Enzyklopädie Judaica, die Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre bei uns erschienen ist und wo dann eben davon geredet wird, dass die Bibel anthropomorph sei und dass es die Unzugänglichkeit der Sprache und die Beschränktheit des Denkens sei und so. Und wo er sich empört und sagt, wo ist denn da die Rede, dass hier Gott was zugeschrieben wird? Ich zitiere ihn, nie wird Gott, was doch die Redensart, dass ihm etwas zugeschrieben werde, still voraussetzt, beschrieben. Und wenn einst Michelangelo ein Bildnis machen wird, so wird er dazu fähig, nicht weil David gesungen hat, sondern weil Phidias gebildet hat. Also die Bibel beschreibt nicht Gott, sondern die beschreibt Erfahrungen des Menschen mit Gott. Sagt, wenn die Bibel beschrieben wird, dann geschieht das vielleicht in der Frühkabbala. Da wird sowas gemacht. Aber sonst wird Gott dort nicht beschrieben, sondern es wird von ihm erzählt. Die Frühkabbala macht sowas, dass sie da auszählen und ausmessen will. Er sagt, für die sogenannten Anthropomorphismen in der Bibel gilt eigentlich nur eins. Gott kann, was er will, also uns begegnen und das Geschöpf kann, was es soll, nämlich das auffassen. Das ist so ein typischer Rosenzweigsatz, so ganz knapp zusammen. Gott kann, was er will und der Mensch kann, was er soll. Nämlich Gott uns erscheinen und wir seine Erscheinung wahrnehmen. Und gerade diese Schilderungen und der Verbot des Bildes sind dann eben die Sicherung gegen den Rückfall in Vielgötterei. Denn wenn ich die Augenblicksoffenbarungen festschreibe, also eine der Thesen der Religionsgeschichte gewesen, zu sagen, die Götter sind als Augenblicksgöttern entstanden. Jetzt mache ich eine Erfahrung mit Gott. So wie Heidegger das sagt, wie er da in Griechenland war, sagt, dann ging es runter vom Olymp und auf einmal kam ein Donnerschlag aus heiterem Himmel, dachte, das war Zeus. Und ihm sagen muss, Hölderlin hat nicht an die Götter geglaubt, der hat die erlebt. So wie die Griechen auch nicht an die Götter geglaubt haben, da passt das Wort Glauben nicht hin. Sondern die machen solche Erfahrungen und die drücken sich ihnen in dieser Form aus, wo das dann dort erscheint. Und dann sagt er, was diese Augenblicksoffenbarungen für Gott bedeuten mögen, da verweist er auf den Talmud, wo steht, dass Gott keinen seiner Boten mehr als einmal schickt. Er hat ja genug davon. Also jeder von denen ist eben für eine Aufgabe da. So wie jeder von uns eine Facette von Welt und Gott und Menschsein ist. Unersetzlich und unvertretbar. So, dass da jeder seine eine Aufgabe hat, die dorthin gehört. Dass jetzt der Rosenzweig auch die Gottrede der Metaphysiker als unerlaubte Beschreibung versteht, darin muss man ihm ja nicht folgen. Das finde ich natürlich nicht gut, dass er das macht. Denn man kann genauso gut sagen, dass diese Metaphysiker auch nichts anderes tun, als was er für sich in Anspruch nimmt. Er sagt, Allmacht, Allwissenheit, Allgüte wären unerfahrene Hirngespinste. Darauf kommt er vielleicht, ich weiß nicht, aus Erfahrung halt mit dem Neukantianismus, aber das muss überhaupt nicht so sein. Sondern warum werden hier nicht Dinge festgehalten, in denen man versucht, einer Erfahrung treu zu bleiben? Ich meine, dass die Schwierigkeiten der Metaphysik keine anderen sind als die des Hiob oder des hadernd fragenden Psalmisten. Der eine Erfahrung Gottes macht und der sagt, ja, und jetzt merke ich davon nichts, wo das dann auftaucht. Also, dass da eigentlich nur versucht wird, Rechenschaft zu geben vom Grund der Hoffnung. Antworten auf die Frage, wie das ja im Psalm wiederholt heißt, wo ist denn nun dein Gott? Das wirft ja der Psalmist Gott vor. Der sagt immer, jetzt zeig dich doch mal. Die Leute fragen mich alle, wo ist dein Gott? Wie soll ich eigentlich für dich eintreten können, wenn du dich so benimmst, wie du dich benimmst? Das ist die Frage. Also dem geht es nicht darum, dass ihm da was fehlt, sondern er sagt, wie soll ich dich verkünden? Wie soll ich für dich eintreten, wenn du das nicht sichtbar machst? Das ist der Punkt, der da auftaucht. Das hört man heute auch nicht bei der Theodizee-Frage. Das ist aber der Punkt bei den Psalmisten dort, dass sie sagen, um deinetwillen musst du was sagen. Sonst können wir dich nicht verkünden. Also um bildhafte Sprache, um Metaphern, kommt da niemand drum herum. Und deswegen sind die auch nicht verboten. Und ich möchte Sie auch fragen, muss man denn da drum herum kommen? Das ist der Punkt, wo ich die Sprache gern verteidigen möchte. Gegen die Liebenden, gegen die Gläubigen und gegen die Dichter, die immerfort auf der Sprache rumschimpfen. Weil sie von der Sprache was verlangen, was sie nicht kann. Die Sprache schildert nämlich nicht. Die Sprache beschreibt nicht. Wie soll man blinden Farbe beschreiben? Sprache liefert auch keine Steckbriefe, sondern die Sprache ruft auf. Sie erweckt. Dafür ist sie da, nicht zum Beschreiben. Da muss ich erst gar nicht an Gott denken oder an irgendwelche mystischen Erfahrungen. Ich kann ja mit der Sprache noch nicht mal eine Farbe benennen. Wie benennen wir denn die Farben? Schauen Sie doch hin, wir erinnern uns an irgendwas, was farbig ist. Wir sagen Lindgrün oder Moosgrün oder eben Fliederfarben oder irgendwas. Also man verweist auf irgendwas hin, wo es die Farbe gibt, von Beschreibung keine Rede. Erinnerung an Farberlebnisse. Und wenn ich schon Farben nicht beschreiben kann, wie soll ich dann Gott beschreiben? Wie soll ich meine Frau beschreiben? Das geht überhaupt nicht. Also, wo man hinguckt, dafür ist sie nicht da. Und dann soll man es ihr auch nicht abverlangen. Ich finde das einfach unanständig der Sprache gegenüber. Nicht? Also, von ihr was verlangen, was sie überhaupt nicht kann. Zu beschreiben malt man Bilder. Deswegen gibt es ja nicht nur die Sprache. Also, Metaphern zeichnen nicht nach, sondern sie bezeugen, sie erinnern, sie vergegenwärtigen. Und darum muss man sie auch nicht verbieten, dass sie dann dem Göttlichen zu nahe treten. Sondern sie versuchen hier etwas aufzurufen, das hier geschieht. Und nur das ist möglich. Und die Leute, die jetzt immer diesen Satz da vom Wittgenstein zitieren, den Schlusssatz aus dem Traktatus, die sollten ja auch den Wittgenstein nicht bei seinen Jugendsünden behaften. Nicht? Die verweise ich dann immer wenigstens darauf hin, dass er schon 2 Jahre später, das kann man nachlesen in den Erinnerungen von Friedrich Weismann, gesagt hat, ausgerechnet zu einem Text von Heidegger übrigens, wo er sagt, das Anrennen gegen die Grenze der Sprache, das ist die Ethik, sagt er dort. Und dann fährt er fort, das hat schon der heilige Augustinus gewusst, wenn er sagt, was du Mistvieh, du willst keinen Unsinn reden, rede nur Unsinn, es macht.